Ja, dann begrüße ich euch herzlich zum heutigen Chaos-Seminar. Schön, dass ihr alle den Weg hierher gefunden habt. Ist ja doch ein spannendes Thema heute. Also mich freut's besonders, dass Dennis heute seinen Vortrag hält. Dennis hat bei mir das Seminar zu dem Thema gemacht und hat entsprechend da sehr viel eigene Energie und auch eigene Implementierung reingebracht, dass ich gesagt habe, das würde sich doch mal lohnen, das hier auch als Chaos-Seminar vorzustellen. Und da heute ein paar Leute da sind, vielleicht ein bisschen Werbung machen, wenn sich sonst jemand denkt, so hey, ich habe doch auch ein Thema, das hier irgendwie, das ich gerne mal erzählen würde, dann fragt doch einfach mal jemanden mich oder jemanden sonst von den Leuten, die hier so sitzen, ob das nicht was wäre. Wir freuen uns immer über Leute, die gerne irgendwas zeigen, irgendwas machen und sind hier auch recht flexibel, was den Rahmen angeht. Ansonsten, ich sehe ein paar neue Leute vom CCC. War jemand noch nicht bei einer CCC Ulm Veranstaltung bisher? Mal Meldung, okay, da oben die Runde. Genau, also außer der Chaos-Seminare, die immer am zweiten Montag im Monat stattfinden, regelmäßig, haben wir auch noch den Montagstreff. Da bin ich ein bisschen raus, wo genau der zurzeit stattfindet. Genau, also üblicherweise im Freiraum in der Stadt, das ist über den Räumlichkeiten von Radio Free FM, falls es jemand kennt, in der Platzgasse in Ulm. Und ja, also wenn hier montags kein Chaos-Seminar ist, dann kann man sich da treffen, sich mit Leuten unterhalten, wenn das auch mal interessiert, einfach mal vorbeischauen. Ansonsten auf der Webseite nachschauen, ulm.ccc.de, da steht das auch alles nochmal beschrieben. So, jetzt will ich gar nicht mehr so lange ablenken und übergebe das Wort direkt nochmal, falls ihr irgendwie Fragen stellt unterwegs, optimalerweise mit Mikrofon. Ich werde es dann hier gleich irgendwo lassen. Dann funktioniert es mit der Aufnahme auch besser, dass man die Fragen entsprechend auf der Aufzeichnung auch versteht. Ja, dann begrüße ich herzlich Dennis mit seinem Vortrag Computer Game Security.
So, dann von mir auch nochmal ein herzliches Hallo. Freut mich, dass ihr alle da sind. Wunderschönen guten Abend. Und da hoffe ich, dass ihr wirklich nochmal bereit seid, so zur später Stunde nochmal ein bisschen da zu sein. Also Respekt dafür auf jeden Fall mal. Und ja, dann fange ich mal direkt an. Zuallererst möchte ich ein ganz kurzes Wort der Warnung loswerden. Dieser Talk enthält Videospielszenen aus Counter-Strike Global Offensive und diese könnten möglicherweise moderate Gewaltdarstellung enthalten. Okay, dann was habe ich mir angeschaut? Ich habe mir im Rahmen des Seminars für die verteilten Systeme die Computer Game Security von Counter-Strike Global Offensive mal ein bisschen genauer angeschaut. Das ist dann lustigerweise tatsächlich auch noch Free-to-Play geworden, genau in der Zeit, in der ich da dran war. Und was man dann so vom Hörensagen her hört, ist es wohl so, dass jetzt das ganze Thema sogar noch ein bisschen akuter geworden ist, was das angeht, seitdem es Free-to-Play ist. Free-to-Play, also man muss es nicht bezahlen. Also man kann es kostenlos runterladen quasi und dann spielen.
Keine Store mit Freiheit.
Keine, was für eine Freiheit?
Richard Stallman?
Entschuldigung.
GNU und sowas.
Ach so, nee, nein. Leider nicht, nee, noch nicht. Okay, ja, also wenn ihr vielleicht da in letzter Zeit mal das Spiel angeschaut oder gestartet habt und vielleicht nicht ganz so viel Spaß hattet, dann könnte das daran liegen, dass es bei eurem Gegenspieler ungefähr so ausgesehen hat. Ja, was sehen wir hier? Es ist ein Werbevideo einer Cheat-Herstellerfirma. Wir sehen, hier werden Spieler durch Wände hervorgehoben. Es werden Texturen des Spiels ausgetauscht. Das System übernimmt das automatische Zielen für den Spieler. Und wir sehen zum Beispiel hier noch spezielle Grafiken, die so nicht sichtbar sind. Also hier zum Beispiel so eine Karte. Oder hier auch werden Items, die am Boden liegen, hervorgehoben. Und das sieht natürlich im Spiel nicht so aus. Okay, auf was möchte ich eingehen? Ich möchte ganz kurz Terminologie Cheaten einführen, dann ein bisschen technische, ganz breit ein paar technische Grundlagen und dann zum Schluss schauen wir uns mal eine Implementierung an, die ich gemacht habe, während ich an dem Seminar gearbeitet habe. Gut, die Einführung mal zuallererst ist die Frage, naja, was ist denn überhaupt Cheaten? Ja, ganz grob übersetzt eigentlich jegliches Verhalten, das zur Erlangung von unerreichbaren Zielen oder unfairen Vorteilen führt, wird hier als Cheaten definiert. Und wir sehen auch hier, dass natürlich die Definition relativ breit ist, also lässt sich genauso auch anwenden auf andere Spiele, nicht nur auf Computerspiele. Gut, dann ist natürlich jetzt die Frage, naja, wer cheatet denn eigentlich? Ja klar, Cheater. Ist aber nur nicht ganz so einfach immer. Wir haben tatsächlich verschiedene Arten von Cheatern. Wir hätten da hier zuallererst den Casual Cheater. Das ist jemand, der möchte sich das Spiel eigentlich ein bisschen leichter machen, kann nicht so sonderlich gut spielen, möchte aber trotzdem mitmachen, lässt sich deswegen von solchen Systemen helfen. Das Problem bei dieser Art von Cheatern ist im Allgemeinen Cheaten, die eigentlich in jedem Spiel, das sie spielen. Dann haben wir Griefer. Das sind Leute, die genießen es eigentlich nur einfach anderen Leuten das Spiel kaputt zu machen. Da ist natürlich, das sind eigentlich so ziemlich die schädlichsten Cheater, die wir so haben. Dann haben wir Achiever. Das sind Leute, die wollten eigentlich richtig gut spielen, sind aber leider nicht so gut und lassen sich deswegen helfen. Was wir hier sehen, ist vor allem, dass die im Allgemeinen bemüht sind, unentdeckt zu bleiben. Das heißt also, wahrscheinlich hat jeder von euch schon mal gegen so jemand gespielt, ohne überhaupt zu merken, dass das jemand cheatet. Dann haben wir Vigilantes. Das sind Leute, die wurden einfach einmal zu oft gekillt von Casual-Cheatern oder Griefern. Denen reicht es jetzt einfach und haben deswegen das Gefühl, sie müssten cheaten. Und dann zu guter Letzt haben wir Follower. Das ist eine ganz besondere Subgruppe, weil die entstehen eigentlich nur dann, wenn wir ein Spiel haben, das sehr stark vercheatet ist. Das sind Menschen, die haben das Gefühl, sie könnten gar nicht mehr am Spiel teilnehmen, ohne zu cheaten und werden daher gefühlt gezwungen zu cheaten. Okay, jetzt haben wir die ganze Zeit nur von Cheatern gesprochen. Was war jetzt nochmal das mit den Hackern? Da war ja auch irgendwie immer noch das ganze Thema. Naja, ganz wichtig, Hacker sind keine Cheater. Oder also zumindest bedeuten die Begriffe nicht das Gleiche. Hier kann man eigentlich sagen, Hacker ist ein Softwareentwickler, jemand, der diese Cheats erstellt, und Cheater sind eben die User dann letztendlich. Okay, dann haben wir verschiedene Arten von Hackern. Da haben wir zuallererst den Scripter. Kann man sich darüber streiten, ist das überhaupt ein Hacker? Ist jemand, der hat eigentlich keine große Erfahrung im Softwareentwickeln, kopiert sich im Grunde Source Code, verändert den ein bisschen und kompiliert den dann und nutzt den. Dann auf der anderen Seite haben wir Researcher. Sind im Allgemeinen Leute, die haben einen sehr starken Background im Reverse Engineering oder zumindest einen Background im Reverse Engineering, interessieren sich für Softwareentwicklung und wollen einfach mal wissen, wie geht denn das Cheaten, schauen sich das auf die Weise mal an. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie normalerweise die Cheats weder nutzen noch kommerzialisieren. Und dann haben wir zu guter Letzt, hat man das hier als Senior Hacker definiert, das sind einfach Leute, die haben das Ganze zum Beruf gemacht, die machen das wirklich professionell, sehr gute Reverse Engineers in aller Regel, gute Softwareentwickler auch, und die machen das beruflich. Dann haben wir das Bindeglied zwischen den Cheatern und den Hackern, das sind Provider, und die kümmern sich in aller Regel um das Branding des Ganzen. Das heißt, die machen die Website, die verkaufen das Ding, die machen das Marketing und so weiter. Okay, jetzt wo wir schon bei Providern sind, habe ich hier mal eine Zahl rausgesucht. 2016 hat die Industrie geschätzt 100 Millionen Dollar umgesetzt. Wenn man sich so vorstellt, dass man ja eigentlich das vielleicht sogar noch nie gehört hat, dass es sowas kommerziell gibt, ist das ja schon mal eine ganz erstaunliche Zahl. Dann die Cheat-Industrie.
Ja. Also
leider nicht. Aber deutlich mehr. Also ich würde mal vermuten, dass es im Milliardenbereich liegt. Ja. Okay, gut. Genau. Dann wissen wir irgendwie alle, wo viel Geld ist. Da sind Anwälte nicht weit. Da habe ich jetzt mal zwei Lawsuits rausgesucht. Das war einmal zum Beispiel ein Spielentwickler gegen einen Cheat-Entwickler. Hier in dem Fall war das jetzt Blizzard bei World of Warcraft gegen einen deutschen Entwickler. Der musste damals 8,6 Millionen Dollar Strafe bezahlen. Da ging es irgendwie um Euler-Infringements. Und es ist aber tatsächlich auch schon vorgekommen, also jetzt erst neulich verklagt der Hersteller von Fortnite, verklagt einen YouTuber, der cheatet. Und der hat dann eben diese Videos hochgeladen, wo man eben sieht, dass er cheatet. Und das wird ihm dann auch als Kommerzialisierung ausgelegt. Und dem drohen bis zu 150.000 Dollar Strafe. Das ist zwar noch nicht ganz durch, aber hier ganz interessant auch, dass der Täter dann tatsächlich sogar minderjährig ist. Okay, dann ist jetzt noch die Frage, wie kommen jetzt die ganz genau an die Cheats ran? Die einfachste Möglichkeit sind Foren. Also ich habe hier jetzt mal zwei rausgesucht, Multiplayer Game Hacking und Unknown Cheats. Sind eigentlich, würde ich mal behaupten, so die bekanntesten in der Branche. Dort treffen sich Cheater und Hacker. Dort findet man kompilierte Binaries, dort findet man Source Code und auch das Know-how, um sowas zu erstellen. Dann haben wir eigentlich so den Standardweg, wie Leute an Cheats kommen. Das sind Cheat-Abos. Wir haben ja am Anfang Aimware schon die Werbung gesehen von denen. Und diese Firmen hier bieten das quasi so ein bisschen an wie Netflix. Ja, ich zahle irgendwie 20 Euro im Monat und dafür bekomme ich eben einen Cheat, der immer aktuell ist und immer funktioniert. Und dann haben wir zu guter Letzt private Cheats. Das sind normalerweise Cheats, die werden eigentlich nur eingesetzt in Tournaments oder sonst irgendwas. Das heißt, ich bezahle einen privaten Softwareentwickler, der nur für mich so einen Cheat schreibt. Ist eigentlich nur dann interessant, wenn ich unbedingt unentdeckt bleiben möchte. Weil man kann sich vorstellen, dass es richtig Geld kosten kann, wenn man da jemanden da fulltime bezahlt. Okay, das war es mal soweit zur kleinen Einführung. Dann möchte ich jetzt mal auf ein paar grundlegende technische Details eingehen. Zuerst, wie sieht denn so ein System aus von so einem Spiel? Naja, wir haben mehrere Clients, wir haben einen Server. Und hier, ich habe jetzt hier mal eine Wolke genommen, aber eigentlich soll das hier das Internet darstellen im Großen und Ganzen. Wir können hier eigentlich jeden Knotenpunkt angreifen und auch die Verbindung zwischendrin. In aller Regel sieht man aber bei solchen Cheats, werden der Client des Cheaters selbst oder eben dessen Internetverbindung angegriffen. Okay, wie werden die angegriffen? Naja, wir haben im Grunde drei Angriffsparadigmen, External, Internal und Hardware. External in dem Fall bedeutet, wir haben einen Cheat, der läuft als externer Prozess und greift auf den Spieleprozess zu. Wird normalerweise gemacht über, zum Beispiel, also jetzt in Windows ist es normalerweise wie eine API-Funktion, Read Process Memory, Write Process Memory und noch ein paar andere. Und hier habe ich jetzt mal noch Kernel Mode dazu geschrieben als Stichwort. Also es ist nicht unüblich, dass solche Cheats versuchen, sich als Treiber installiert werden, um dort sich eben vor so Anti-Cheat-Systemen im Kernel Mode zu verstecken. Dann haben wir interne Cheats. Intern insofern bedeutet es, interne Cheats laufen im Spieleprozess selbst. Das heißt, diese Cheats werden injizieren Code in das Spiel. Und ja, hier gängige Methoden, DLL-Injection, zum Teil Function-Patching, Function-Detouring, sind mal so Stichworte, gibt natürlich da auch beliebige andere Sachen. Dann haben wir noch Hardware-Cheats. Hardware in dem Fall meint eigentlich eher, dass das alles, was unter dem Betriebssystem-Level läuft. Was hier ein großes Beispiel ist, ist DMA, also Direct Memory Access. Das bedeutet, ich habe zum Beispiel eine PCI-Karte, die in meinem Rechner steckt und mir eben den Arbeitsspeicher des Systems zu einem anderen System ausspiegelt, um dort eben verwendet zu werden. Oder natürlich, ich kann auch zum Beispiel Network Traffic mitschneiden, versuchen, daraus Informationen zu erlangen oder sogar eben diese zu verändern. Natürlich kann man gerade bei externen und internen haben wir auch relativ oft Mischformen. Ja, aber im Grunde kann man diese alle mischen, beliebig. Sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Genau, was kann ich denn dagegen tun dann eigentlich, wenn ich jetzt ein Spieleentwickler bin? Naja, also meiner Ansicht nach, das Wichtigste ist Design. Hier möchte ich vor allem darauf achten, dass so viel Spielelogik wie möglich auf dem Server passiert, weil alles, was auf dem Server passiert, ist erstmal für den Client so nicht direkt angreifbar. Dann, was man auch noch machen kann, ist versuchen, eben das Spiel möglichst schwierig zum Reverse-Engineeren machen. Ich habe jetzt hier mal Code Obfuscation und Variable Encryption geschrieben. Gibt natürlich noch unzählige mehr Möglichkeiten. Bei Variable Encryption ist ja ein relativ kanonischer Ansatz, also das fällt einem relativ schnell ein. Problem hierbei ist so ein bisschen, irgendwo muss ich es entschlüsseln, weil ich es verwenden muss. Das heißt, und die Entschlüsselungslogik steckt dann auch wieder im Gamecode. Das ist also ein bisschen schwierig. Ja, in aller Regel, aber eigentlich die goldene Regel lautet hier einfach, dem Client kann nicht vertraut werden. Okay, das beste Design wird nicht helfen, es wird Cheats geben für das Spiel. Das heißt, was kann ich dagegen tun? Also normalerweise wird dann versucht, sowas eben zu erkennen, cheatende Spiele zu erkennen. Ganz viel genutzt wird Signature Scanning, bedeutet einfach, ich erstelle Signaturen von bekannten Cheats und durchsuche eben den kompletten Speicher meines Spielers auf diese Signaturen. Wenn ich so eine finde, weiß ich, der cheatet und gehe dann eben zur Sanktionierung über. Dann noch ein wichtiger Punkt, Sanity Check, bedeutet in dem Fall einfach, ich muss immer überprüfen, ob das, was mit der Client sendet, auch überhaupt sein kann. Auch wichtiger Punkt, da kommen wir eben wieder zurück zu, man kann dem Client nicht vertrauen. Dann Static Monitoring meint hier, man überwacht den Gamecode selbst, also im Arbeitsspeicher den Gamecode, um da eben zu erkennen, ob da jemand da mit Schabernack treibt. Und dann haben wir noch so, hier bei Counter-Strike werden zum Beispiel noch ein bisschen kreativere Methoden eingesetzt, die setzen unter anderem Machine Learning ein und Player Reports. Wobei hier, ja, also Counter-Strike hat eben ein System, wo sie erfahrenen Spielern verdächtige Spieleclips zeigen und diese Spieler bewerten dann, ob das ein Cheater war oder nicht. Okay, wenn ich dann so einen Cheater erkannt habe, geht es eigentlich direkt über zur Sanktionierung. ja, im Großen und Ganzen meistens wird versucht, den Cheater eben zu identifizieren an irgendeiner ID und eben diese dann vom Spiel auszuschließen. Okay, das waren mal so die ganz groben technischen Überblicke. Dann gehen wir jetzt mal auf so eine konkrete Implementierung ein. Wie sieht denn sowas ganz genau aus? Zuallererst, naja, was habe ich jetzt nochmal genau gemacht? Ich habe mir Counter-Strike Global Offensive mal ein bisschen genauer angeschaut. Das Ganze läuft auf der Open Source Engine. Genau. Hier natürlich bei der Source Engine der ganz große Vorteil, dadurch, dass sie Open Source ist, das heißt, ich kann reinschauen in den Code, bedeutet, ich spare mir ganz viel Reverse Engineering Arbeit. Ich kann letzten Endes gucken, wie funktioniert das Spiel und eben dann nach diesen Strukturen im Arbeitsspeicher suchen. Dann habe ich das Ganze in einem externen Cheat gemacht, mit das benutzt ein transparentes DirectX Overlay, das sich eben über das Spiel legt, das Fenster legt sich über das Spiel drüber, ich sehe da durch, das heißt, man bekommt den Eindruck, das würde ins Spiel gerendert werden. Dann, was verwende ich? Windows API-Funktionen, die unter anderem Write Process Memory und Read Process Memory. Und das Ganze nur mal so, ja, sagt natürlich nicht viel aus, aber hier mal so als grobe Größenordnung hat meine Implementierung ungefähr 2000 Lines auf C++ Code. Okay, jetzt ist die Frage, wie funktioniert denn das im Prinzip? Naja, ganz einfach, oder ich habe den Arbeitsspeicher vom Spiel. In diesem Arbeitsspeicher liegt eine Variable, die mich interessiert. Diese Variable ist normalerweise in irgendeiner Form von einer Datenstruktur drin. Und eben das Ganze hier liegt in irgendeinem Modul. Das heißt, ich habe oben die Text-Section, wo der Code liegt, und eben unten eine Data-Section. Das da oben ist normalerweise statisch, aber das hier unten ist dynamisch. Das heißt, ich weiß nicht ganz genau, oder es ist nach jedem Neustart des Spiels, oder auch zum Beispiel, wenn der Spieler stirbt, kann diese Datenstruktur woanders liegen. Ich weiß aber, wenn das in diesem Modul liegt, dass der Gamecode auf diese Datenstruktur auf jeden Fall zugreift. Das heißt, es muss Assembler-Instruktionen geben, wo eben genau diese Datenstruktur zugegriffen wird. Das heißt, irgendwie wird die Adresse dereferenziert. Und diese muss ich dann halt einfach finden, in Anführungsstrichen einfach. Ich habe jetzt hier mal zwei Instruktionen rausgesucht. Natürlich liegen die normalerweise nicht so super direkt untereinander und so. Und meistens ist es auch komplizierter als das, aber so im Prinzip. Das heißt, wir haben eben einen Offset 1, der statisch ist, der zu irgendeiner Adresse führt, wo ein Pointer steht. Der statische Offset ist eben von diesem Modul plus diesen statischen Offset 1. Wenn ich das dereferenziere, habe ich die Adresse des lokalen Spielobjekts, bin also hier. Und dann habe ich einen zweiten Offset, der mich dann eben von dieser Datenstruktur, vom Anfang der Datenstruktur eben dann zur Variable bringt. Genau, in Pseudocode sieht es dann in etwa so aus. Wir haben einen Pointer, wir lesen den eben an diesem Offset 1 aus. Und dann haben wir diese Point-Adresse plus unseren zweiten Offset gibt unsere Variable. Hier natürlich interessant, diese Variable kann ich auch schreiben. Je nachdem, ob das dann im einzelnen Spiel Sinn macht, aber das geht auf jeden Fall. So, jetzt ist die Frage, naja, okay, wie finde ich jetzt diese Offsets? Ja, in aller Regel, oder was so der erste Ansatz ist normalerweise Cheat Engine, ist ein kostenloses Tool, funktioniert sehr gut. Jetzt in dem Fall habe ich jetzt hier als Beispiel genommen, wir wollen das lokale Player-Objekt und davon eben die Lebenspunkte finden. Der erste Ansatz ist, ich kenne die Lebenspunkte, also die sind eben am Anfang 100. Durchsuche den kompletten Spielmemory nach eben einem Integer-Wert 100. Ist die Frage, warum Integer? Naja, wir können im Code nachschauen, es ist ein Integer. Dadurch, dass die Engine eben Open Source ist. Ich suche also nach allen Speicheradressen, wo eine 100 drinsteht. Dann verändere ich mein Leben, suche nach dem veränderten Wert und das mache ich eben so lange, bis ich eine annehmbare Anzahl an Adressen gefunden habe. Also weil da kommen natürlich am Anfang, wenn ich da nach 100 suche, kommen da wahrscheinlich 10.000 Ergebnisse oder so. Und genau. Dann kommt der tricky Part. Ich muss die richtige Adresse finden. Das ist nicht so einfach. Also da kommt eigentlich das Reverse Engineering ins Spiel. Also diese alle scheinen hier mein Leben in irgendeiner Form zu enthalten. Ich weiß aber nicht genau, welche eben genau das ist, wo mein lokales Spielobjekt ist. Ich habe jetzt hier mal die richtige rausgesucht. Einfach um das mal weiterzugehen. Und hier sehen wir jetzt eben genau diese Assembler-Instruktionen, die ich davor auch gemeint hatte, mit diesem Offset da hinten. Hier auch nochmal gezoomt. Hier ist eben dieser Offset, der mich eben von der Datenstruktur zur Variable selbst bringt. Was ich jetzt noch analysieren kann, also dieser Offset hier ist das. Das heißt, dieser Offset hier ist der und das ist genau der. Jetzt weiß ich hier ECX. Naja, in ECX steht vermutlich genau diese Adresse drin von diesem Pointer, die ich wissen will. Das heißt, das ist eben diese Adresse hier. Und jetzt kann ich eben genau das nochmal machen. Ich suche nach genau diesem Wert im Speicher. Das heißt, ich suche eben nochmal nach diesem Wert. Dann kriege ich enorm viele Ergebnisse. Dann mache ich das einfach ein paar Mal öfter, weil es kann ja tatsächlich mal sein, dass es einfach nur zufällig trifft. Und dann irgendwann habe ich das eingeschränkt. Ich habe jetzt hier trotzdem noch 1300 Ergebnisse bekommen. Und dann habe ich hier eine ganz praktische Funktion des Tools. Die macht hier Adressen grün, die statisch sind. Das heißt, das ist ein Offset eben, der eben tatsächlich von dieser DLL zu diesem Punkt statisch ist. Das heißt, jedes Mal, wenn ich das Spiel neu starte, bleibt das gleich. Jetzt habe ich hier zum Beispiel einen gefunden. Und das ist eben dann genau das. Also diese Adresse hier ist eben hier genau klein Panorama.dll plus eben genau dieser Offset. Und dann haben wir das eben hier nochmal, genau klein DLL plus der Offset bin ich beim Pointer, den dereferenzieren bin ich hier, plus der Offset bin ich beim Leben. In C++ sieht es dann so aus. Ich definiere hier einen Pointer, speichere diese Adresse hier rein über diesen Read Process Memory, das ist eine Windows-API-Funktion. Braucht da noch ein paar Sachen, wie zum Beispiel ein Process Handle, ist aber eigentlich alles kein großes Ding, kriege ich alles. Und dann kann ich eben, wenn ich hier das nochmal lese, also von dieser Adresse eben, bekomme ich das, die Lebenspunkte. Okay, dann würde ich euch das Ganze noch sehr gerne mal live zeigen, wie sowas denn aussieht.
Gibt es einen Grund, warum die Lebenspunkte überhaupt in klein gespeichert sind?
Die Lebenspunkte sind insofern im Kleinen gespeichert, um sie eben anzuzeigen. Also um die da anzuzeigen. Ich könnte die jetzt ja auch schreiben im Speicher, das würde aber nichts ändern. Also der tatsächliche Server speichert den Wert auch nochmal. Das ist also nur eben, aber das ist eben eine einfache Möglichkeit, um eben das lokale Player-Objekt zu finden. Da finden sich dann normalerweise auch andere Variablen drin, wie zum Beispiel die Position von mir selbst in der Welt zum Beispiel und andere Daten, was ich für eine Waffe habe und etc. Genau. Dann starte ich hier mal eine Version von Counter-Strike. Das ist eine aktuelle Spielversion, die habe ich jetzt, ich habe es jetzt vor einer Woche das letzte Mal geupdatet, weil ich mich natürlich nicht mehr getraut habe, da direkt vor dem Talk nochmal was kaputt zu machen. Genau, und dann eben starte ich hier meine Software. Jetzt sehen wir direkt hier, das legt sich eben genau hier über das Spielefenster drüber. Also genau dieser Text ist eben schon von mir. Und wenn wir jetzt hier reingehen in das Spiel, dann kann ich mir hier verschiedene Informationen anzeigen lassen. Also zum Beispiel, was ich als allererstes machen kann, das ist sehr, sehr einfach, ist hier zum Beispiel die Position der Füße. Das heißt, ich sehe, in welche Richtung die Gegner stehen. Ich kann dann aber beliebige andere Sachen machen, wie zum Beispiel Boxen um Spieler zeichnen oder auch so Sachen wie Informationen über die Spieler anzeigen, wie zum Beispiel ihre aktuellen Lebenspunkte. Ich gehe mal kurz zum Gegner, dass ich die beschaden kann. Und dann sehen wir jetzt hier auch gleich, wie sich dann eben diese Werte dann auch eigentlich in Echtzeit hier updaten. Also genau. Das alles kann ich, also wenn ich es hier nochmal zeige, das alles kann ich machen, indem ich nur Arbeitsspeicher lese. Dafür muss ich gar keinen schreiben. Wenn ich jetzt aber auch noch Arbeitsspeicher schreiben kann, kann ich auch so Sachen machen, wie zum Beispiel hier diese Figuren glühen lassen. Also das ist eigentlich ein Feature von der Engine, um eigentlich für Zuschauer das glühen zu machen. Ich kann jetzt aber hier eben diese Value überschreiben und dann eben auch diese Spieler hier glühen lassen. Und jetzt zum Beispiel auch in der Farbe, in der die Leben haben, also eigentlich beliebige Farben, alles Mögliche. Zum Beispiel jetzt auch meine Freunde in Blau.
Das sind jetzt lauter Sachen, die nur die Anzeige betreffen. Also das sagt, die eigenen Lebenspunkte, die kann man nicht einfach hochsetzen, weil die sind auf dem Server gespeichert.
Richtig.
Also das sind jetzt einfach Veränderungen von der Anzeige.
Genau. Also das sind eben Values, die ich, oder Sachen, die eben clientseitig so gespeichert sind, dass ich sie überschreiben kann. Also wie zum Beispiel diesen Wert, dass ob dieser Spieler eben glüht oder nicht. Das ist was clientseitig verwaltet wird.
Genau, aber sowas wie Spielgeschwindigkeit, eigene Geschwindigkeit verändern oder sowas, das wird ja auf die Weise nicht funktionieren.
Richtig, geht in Counter-Strike so nicht. Was man zum Beispiel machen kann, was ganz interessant ist, es gibt im Speicher eine Variable, die eben sagt, wo ich hinschaue. Und wenn ich eben ein bisschen Mathe habe und ein paar Datenstrukturen noch finde, ein paar Matrixen aus der Engine, kann ich mir ausrechnen, also kann ich mir den Vektor berechnen von mir zum Gegner und dann eben dann diese Angles berechnen und diese Angles dann schreiben. Und dann habe ich eben genau das, dann habe ich einen Aimbot erzeugt. Das heißt also, dann kann ich eben auf so einen Kopf fliegen zum Beispiel. Genau. Ja. Das dann auch mal irgendwann weitergeht, wollte ich noch mal ganz kurz drauf eingehen. Naja, wie sieht denn jetzt eigentlich das mit diesem Anti-Cheat-System aus von Valve? Das VAC arbeitet ausschließlich mit Signature-Scanning. Da ich das Ding irgendwie selbst implementiert habe, kennen die diese Signatur nicht. Das heißt, gegen diesen Cheat ist VAC völlig nutzlos. Also das wird das nicht erkennen. Was ich dazu sagen muss, ist aber natürlich, dass wenn ich mein Verhalten durch das Spiel verändere, also ich lasse mich zum Beispiel dazu verleiten, durch Wände Gegner anzuschauen, weil ich eben weiß, wo sie sind, dann kann natürlich wie diese anderen Systeme, wie zum Beispiel Overwatch, der mir ja zuschaut, das eben wieder erkennen. Also Personen können schon noch sehen, dass ich cheate, aber das automatisierte VAC-System kann das nicht. Okay, vielen Dank. Das war's mal soweit von meiner Seite aus, was ich vorbereitet habe. Und jetzt natürlich noch sehr gerne Fragen beantworte.
Du hast am Anfang die Cheater in verschiedene Gruppen unterteilt, was irgendwie für mich Schlussfolger lässt, dass es da umfangreiche Forschung gab.
Genau.
Mir ist das Ziel noch nicht klar, warum man diese Gruppen unterscheiden kann. Was ist denn zum Beispiel das kommerzielle Interesse des Spieleanbieters mit jeder von diesen Gruppen, was sich voneinander unterscheiden kann?
Die Gruppen sind deswegen relevant, weil also die Gruppen kommen von einem Talk, der bei der Valve Developer Conference gemacht wurde. Da ging es um Anti-Cheat-Systeme. Und die Gruppen sind genau dann interessant, wenn ich rausfinden will, wie mache ich mein Spiel möglichst cheat-sicher. Das heißt, manchmal möchte ich verstehen, warum die Leute cheaten, um eben auch verschiedene Sanktionsweisen anzuwenden. Ich möchte zum Beispiel Leute, die vielleicht nur cheaten, weil sie das Gefühl haben, sie müssten cheaten, vielleicht anders bestrafen, wie Leute, die absichtlich Leuten das Spiel kaputt machen zum Beispiel. Daher kommt diese Kategorisierung.
Ich möchte mal eine Frage zu dem Thema Glitches. Also Glitches sind ja sowas wie Fehler, also Bugs im Spiel, die ohne zusätzliche Software alle zur Verfügung steht. Wie sieht es da in der Cheat-Welt aus zu dem Thema? Ist das ein Thema? Wird das anders behandelt wie Cheating oder also wie muss man damit umgehen?
Also im Grunde, genau, das geht ja dann ins Bug-Using rein zum Beispiel und sonst irgendwas. Das sind ja dann Systemfehler vom Spiel. Das ist natürlich sehr darauf beschränkt, also das ist Definitionssache vom Spielhersteller selbst. Also der Spielhersteller selbst ist natürlich in seiner Spielewelt ja irgendwie der Chef und sagt, was er gut findet, was er nicht gut findet. Und hier gibt es verschiedene Ansätze. Also wir haben ja zum Beispiel Spiele, wo Sachen, die eigentlich so gar nicht gedacht waren am Anfang, aber nachher eine super Strategie sind und auch von den Pros eingesetzt werden. Das heißt, es ist eigentlich eine Einzelfallentscheidung. Also eigentlich ist es nirgendwo im Interesse, dass man zum Beispiel durch irgendeine Tastenkombination durch eine Wand durchbacken kann. Aber es kann natürlich auch Sachen geben, wo man einfach eine sehr kreative Art und Weise hat, wie man sich fortbewegt. Bunnyhopping in CSGO ist ein Beispiel, was ja eigentlich so am Anfang nicht gedacht war, was man aber dann vielleicht doch wieder haben möchte eigentlich. Also das ist eine Einzelfallentscheidung, würde ich sagen.
Und das ist ja aber was komplett anderes wie das Cheating, wo eben bewusst das Spiel angegriffen wird in einer Weise, die nicht...
Also zumindest technisch auf jeden Fall natürlich. Also ich denke auch, die Leute, die das machen, kommen eigentlich von einer anderen Richtung her. Also das ist ja eher so hart technisch, ja, wie bekomme ich aus dem Arbeitsspeicher irgendwelche Werte, wie verändere ich die? Ist natürlich was ganz anderes wie die Leute, die irgendwie sich 20 Stunden lang mit World of Warcraft beschäftigen, um auf irgendeinen Berg zu steigen. Und ich denke auch, das gehört anders sanktioniert, aber das ist halt immer, wie gesagt, Spielhersteller sein.
Das heißt, Cheats erfordert immer irgendwie was Zusätzliches, ein zusätzliches Cheat-Programm oder so, was bei Glitches ja nicht der Fall ist, weil die sind ja einfach im Spiel drin.
Genau, also Cheats meine ich, also zumindest in dem Sinne, wie ich das jetzt gemeint habe, spreche ich da von extra Programmen oder zumindest mal von Code, der ausgeführt wird. und eben nicht von Bug-Using an sich. Wenn wir aber uns am Anfang zum Beispiel die Definition Cheating anschauen, da wäre dann wiederum das Bug-Using wieder drin. Also das ist natürlich, da muss man natürlich auch unterscheiden zwischen, tue ich cheaten und was ist ein Cheat, also was ist eben die Software und was ist die Tätigkeit dabei.
Ich mag mal auf die Ökonomie raus, weil du Cheaten ja nicht flächendeckend erkennen kannst. Wie ich verstehen mag, ist es so, dass die Spielehersteller einen Großteil der Cheater loswerden wollen, damit sie den anderen Spielern besser das Spiel verkaufen können. Das heißt, es ist wirklich eine ökonomische Komponente, diese Leute nicht auf der Plattform zu lassen.
Genau, also das ist in aller Regel ein sehr großes finanzielles Interesse, dass diese Anti-Cheat-Systeme so gut wie möglich sind, weil, also wenn man sich jetzt zum Beispiel sowas anschaut wie World of Warcraft, hätte natürlich nie diese Spieleranzahl, wenn das zu stark vercheatet wäre. Also das ist ein enormes Interesse von den Spieleherstellern, da normalerweise Cheater aus dem Spiel rauszubekommen, auf jeden Fall.
Du hast als Verfahren das Signature-Scanning vorgestellt. Was hast du noch an Anti-Cheat-Verfahren gesehen?
Also wir haben, genau, Signature-Scanning ist eins. Es gibt so ganz kreative Sachen, wie zum Beispiel, da werden die Spieler, die Hacker an sich aufs Korn genommen. Das ist auch ganz interessant. Das heißt, wenn ich verschiedene Tools installiert habe, man stellt sich vor, Visual Studio oder IDA, vielleicht kennt es jemand, oder sonst irgendwelche Disassembler, Debugger, dass zum Beispiel manche Anti-Cheat-Systeme schauen eben da rein. Es gab wohl auch schon Fälle, wo die dann eben in die Historie dieser Tools reinschauen und eben gucken, ob sie ihre eigene Excel da drin finden. Es gab wohl auch schon Ansätze, wo Anti-Cheat-Systeme eben geguckt haben, auf welche Seiten geht man, also eben im Internet. Das sind natürlich alles so Ansätze, wobei man sich dann natürlich relativ schnell die Hände über den Kopf zusammenschlägt, was Privacy angeht. Deswegen, also man belächelt ja VAC immer, ich habe es jetzt ja auch gerade noch so ein bisschen gemacht mit dieses System ist sicher. Wir haben da normalerweise immer so ein bisschen den Trade-off zwischen eben Intrusiveness, das heißt, wie viel möchte ich die Privatsphäre einschränken meines Spielers und gleichzeitig aber versuchen, dass die Leute nicht cheaten. Das ist immer ein großes Problem. Und deswegen haben wir auch bei diesen Tournament-Herstellern, also CSGO kennt man zum Beispiel, ESEA oder Faceit sind da so Hersteller, die implementieren eigene Anti-Cheats und da, die können natürlich noch mehr intrusive sein, weil die eben dann sagen, naja, entweder du spielst eben bei uns oder du lässt es eben bleiben, aber das möchte halt dann Valve nicht machen mit ihren Spielen.
Du hast die Cheat-Engine vorgeführt und hast gezeigt, dass es viele Speicherbereiche gibt, die den Zielwert enthalten könnten.
Ja.
Du hast noch nicht gesagt, wie du von diesen unendlichen Mengen an Lösungen auf die richtige gekommen bist.
Genau, das ist eben, also ich habe da, kann man sagen, ein bisschen gecheatet. Wenn man die Offsets schon hat, es gibt gerade für Counter-Strike zum Beispiel, gibt es Repositories, wo eben für das aktuelle Spielversion Offsets dabei stehen. Wenn ich die Offsets schon habe, ist es sehr einfach. Weil dann muss ich mir eben nur anschauen, mit welchem Offset wird auf diese Datenstruktur zugegriffen. Also dann ist es nämlich weiter oben, ist es halt irgendwie statt eine 100 eine 19 oder eine 200 oder was auch immer, dann weiß ich, das ist schon mal nicht das Richtige. Wenn man das aber natürlich, wenn man kein Wissen darüber hat, dann ist es letzten Endes ein hartes Ausprobieren. Also dann heißt es wirklich, entweder über Cheat Engine viel ausprobieren oder über einen Disassembler sich anschauen, wie funktioniert das Ganze, dann wird's haarig.
Ich brauche nur eine Worterklärung, das Modding. Wie ordnet sich das denn ins Cheaten ein?
Das Modding. Also ich persönlich würde sagen, Modding an sich bedeutet ja eigentlich, das Spiel zu modifizieren, aber normalerweise mit der Absicht, darüber ein neues Spiel zu erschaffen, würde ich dann also absolut nicht als Cheating erkennen oder behaupten. Wenn ich jetzt natürlich aber anfange und sage, ich möchte eigentlich auf einem offiziellen Server spielen, fange aber an, irgendwie Game Assets zu verändern in der Hoffnung, keine Ahnung, dass eine Wand transparent wird, würde ich das nicht Modding nennen, dann ist es eher wieder Cheaten.
Wie viel Aufwand hast du jetzt reingesteckt in dein Cheat-Programm?
Also, wenn man es am Stück nimmt, ohne Präsentation, würde ich sagen, eine Woche. Also wenn man wirklich sagt, man fängt Montag an, dann ist man wahrscheinlich irgendwann Freitag, Samstag fertig. Vermutlich ein bisschen mehr, also umso öfter man es macht. Ich hatte es schon einmal davor gemacht, aber dann, man kennt es ja, man hackt die Software irgendwie zusammen, bis es mal tut. Beim zweiten Mal hat man dann ja den Anspruch, dass man es ein bisschen sauberer aufbaut. Deswegen hat es bei mir wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen länger gedauert. Im Allgemeinen würde ich sagen, das Cheaten ist eigentlich gar nicht das große Problem. Also die Read Process Memory, Write Process Memory, WinAPI ist super dokumentiert und nicht sonderlich aufwendig. Das große Problem ist eigentlich entweder natürlich das Reverse Engineering. Habe ich jetzt in meinem Fall nicht gemacht. Ich habe das Repository verwendet und es dann auch so angegeben. Und der andere große Punkt ist sowas wie, ich muss ein transparentes Fenster machen. Das heißt, ich muss, das ist doch relativ aufwendig, bis ich dann irgendwie meinen DirectX 2D irgendwie beieinander habe und so weiter und so fort. Das ist dann echt das Rustige daran.
Ja, aber ich finde es ein bisschen erschreckend, wie wenig Aufwand das war und also wie einfach man da zum Cheater kommt und erstmal nicht so einfach erkannt werden kann, weil es über selber geschrieben ist. Und also es war ja jetzt hier nicht nur die Anzeige der Lebenspunkte von den Gegnern oder so, sondern es war das Richtungen von den Gegnern, es war das Cache außenrum. Das ist ja schon also ein bedeutender Vorteil, wenn man spielt.
Auf jeden Fall. Also so bin ich eigentlich auch dazugekommen. Ich habe mich immer gefragt, naja, ich bin jetzt irgendwie Informatikstudent, wie schwierig kann das sein? Ich habe mir erst vorgestellt, das ist unendlich schwierig und keine Ahnung was und habe mich da angefangen, so Foren einzulesen und habe so relativ schnell gemerkt, so schwierig ist es eigentlich gar nicht. Und da ist mir auch erst klar geworden, wie groß das Cheater-Problem eigentlich tatsächlich ist. Also weil das wirklich, ja, jemand, der da genug Zeit reinsteckt, bekommt da relativ schnell einen Cheat zusammen. Wie gesagt, der auch nicht erkennbar ist tatsächlich.
Also meine Frage am Anfang, welche Art von Freiheit diese Freiheit da bedeutet, die war nicht ganz umsonst. Weil wenn man tatsächlich den Client Open Source machen würde, da würde man natürlich diese Cheats sozusagen das Tor komplett öffnen. Dann müsste man konsequent sein und sagen, na gut, alle Informationen, die der Client kriegt, die darf er auch verwenden.
Ja, also
es und ist alles also es gibt keine Cheats quasi mehr.
Das ist auf jeden Fall, ja, finde ich auch ein valider Punkt auf jeden Fall. Also es ist auch nur so, dass die Engine Open Source ist für andere Entwickler, die eben auch Spiele entwickeln wollen, eben diese Source Engine. Der Counter-Strike Source Code an sich ist nicht Open Source. Aber da eben relativ viele Sachen, also wie zum Beispiel diese Position von diesen Spielern und sowas, ist eigentlich Engine-spezifisch und eben nicht spielspezifisch. Daher kommt es, dass sich das halt eigentlich, sage ich mal, zu 80% deckt. Also man bekommt zumindest relativ schnell eine gute Ahnung davon, wie es denn funktioniert, auch wenn es nicht hundertprozentig der richtige Source Code ist dafür.
Das Problem ist doch, dass der Client die ganze Information haben muss, weil er rendert das 2D-Bild aus dem 3D-Modell selber. Wenn man jetzt das Bild direkt auf dem Server rendern würde und nur noch ein Bild übertragen wird an der Client, dann wäre das ganze Cheat-Problem, also die Form von Cheating wäre nicht mehr möglich, weil der Client wird gar nicht mehr wissen, wo der Gegner ist, sondern er wird nur noch ein fertiges Bild kriegen. Also auch die Lebenspunkte oder so, es wäre keine Zahl mehr, sondern es wäre einfach nur noch ein Bitmap. Und das Problem ist halt, dass da die Netze zu langsam sind, dass viel zu viel Last auf dem Server wäre. Das heißt, wir müssen quasi statt Bitmaps müssen wir halt Vektoren übertragen. Dann sind es nur noch ein paar Zahlen, aber dann weiß der Client halt die ganze Information.
Sind die Netze da halt wirklich nur zu langsam? Also ich meine, ich kenne das Problem von vor 20 Jahren oder so, da waren die Netze vielleicht langsam. Sondern? Die kannst du nicht verändern, das ist die Lichtgeschwindigkeit. Die Lichtgeschwindigkeit ist da das... Okay. Ja.
Okay. Also es gibt, was ich dazu noch sagen möchte, es gibt Anbieter mittlerweile, die eben das anbieten, dass man eben auf einer Renderfarm spielt im Grunde und eben nur noch das Bild zugeschickt bekommt. Aber inwieweit es dann wirklich, weil wir, wie ihr ja alle schon gesagt habt, geht es ja wirklich um Frame-Times von, also die Leute hätten am liebsten 500 FPS und irgendwie Monitore mit 250 Hertz und ob das dann wirklich noch so latenzfrei ist, das ist vermutlich. Also für so kompetitive Sachen wie Counter-Strike könnte ich mir vorstellen, dass das einfach entweder nicht möglich ist, weiß ich nicht, oder halt auch zumindest noch nicht weit genug ist. Und was natürlich dazu kommt, Counter-Strike ist relativ alt. Also die Engine ist von 2003, glaube ich, irgendwie fertig gewesen und dann immer weiterentwickelt worden und jetzt Counter-Strike Global Offensive kam 2012 raus. Das ist also auch schon relativ betagt.
Also das heißt, als Spielehersteller wird man versuchen, dass man das Spiel in sehr schnelle Zyklen immer wieder modifiziert. dass eben die Informationen über das Spiel, das Reverse Engineering, immer wieder neu gemacht werden muss. Dann wird man es zumindest der Angreifer schwerer machen.
Genau. Wobei man da immer so ein bisschen aufpassen muss, also das ist halt immer ein Trade-off, weil ich möchte ja auch irgendwie meine Ressourcen nicht komplett auf Anti-Cheat verschwenden. Also ich will ja auch irgendwie ein gutes Spiel bauen. Also in dem Moment, wo ich, ja, also das Problem ist, ich möchte das Cheaten so teuer wie möglich machen. Teuer in Geld, teuer in Ressourcen, die jemand da reinstecken muss. Aber ich möchte nicht selber als Company meine kompletten Ressourcen da reinstecken. Und die komplette Codebase alle 3 Monate umzustellen, ist da vermutlich komplett unpraktikabel. Da ist noch das Einfachste, was man da machen kann, ist dieses Code Obfuscation. Wie es genau technisch funktioniert, kann ich jetzt auch nicht erklären. Also im Grunde steckt man da eine Binary rein, die wird halt irgendwie gepackt und verwurstet, sage ich jetzt mal grob. Und um so eben zu versuchen, das Reverse Engineering schwieriger zu machen. Aber was wir eigentlich sehen ist, bei so großen Spielen, wo Geld verdient werden kann, stecken die Leute halt mehr Zeit rein.